Zeit hat Gott an meiner Familie ganz viel gewirkt. Meine Mutter wurde geheilt von einer ganz schlimmen Kniesache und das hat unsere ganze Familie umgekrempelt. Meine Eltern kommen ursprünglich aus der landeskirchlichen Gemeinschaft, also sehr, sehr konservativ. Und das hat sich dahin entwickelt, dass ich jetzt eine Ausbildung zum Pastor in Salzgitter mache, in einer Pfingstengemeinde. Genau, da war ich eben in Düsseldorf, habe dann meine jetzige Verlobte kennengelernt. Seit einer Woche sind wir verlobt. Danke. Genau, darüber habe ich die Gemeinde dort kennengelernt. Und dann hat Gott zu mir gesprochen, dass ich nach Salzgitter kommen soll. Und nach langem Hin und Her und Beten und Hören und vielen Bestätigungen, wie Gott so ist, habe ich das dann gemacht. Und jetzt bin ich seit einem Jahr in Salzgitter, bin da angestellt und mache da die Ausbildung zum Pastor. Genau, das ist so meine Geschichte kurz gefasst. Und wir haben gerade in der Gemeinde ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt. Und das ist der fünffältige Dienst. Den wollen wir bei uns gerne ein bisschen mehr mit reinbringen, dass die Leute diese Gaben entdecken. Wir wollen nicht die Ämter entdecken, sondern wir wollen diese Gaben entdecken. Und haben eben gesagt, wir glauben, dass jeder, der den Heiligen Geist hat, der kann auch alle von diesen fünf Gaben in sich haben. Und wollen das eben, ja, ganz aktiv probieren. Und sind da immer wieder bei zu sagen, Leute, ihr müsst kommen, ihr müsst es probieren, ihr müsst es ausprobieren. Genau, und da haben wir aber dann in dieser Zeit eine Frage gestellt, die für uns ganz wichtig war, was dann bei uns ein Thema war, die Motivation dazu. Warum will ich das denn ausprobieren? Warum komme ich überhaupt in den Gottesdienst? Da fängt es ja schon an. Warum komme ich in Gottesdienst? Warum bin ich Christ? Und ich glaube, dass das generell gerade auch eine sehr wichtige Frage ist, weil wir das so ein bisschen bemerken durch Corona. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Es kommen deutlich weniger Leute. Viele gucken Livestream, den wir eingerichtet haben, und das finden wir auch an sich cool. Aber ich finde es trotzdem schön, wenn wir Gemeinschaft haben. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Ich glaube, der Leib Christi ist zur Gemeinschaft berufen und sich gegenseitig zu stärken, sich gegenseitig zu befähigen. Und das ist auch das. Der fünffältige Dienst ist ja unser Ding, was wir ja zur Befähigung der Heiligen stets da. Ne? Und deswegen war das für uns so ein Gedanke auch, was ist, wenn Corona vorbei ist, welche Leute kommen dann wieder in die Gemeinde? Und wer nutzt diesen bequemen Livestream, um zu Hause auf der Couch zu gucken? Und da ist für uns ganz viel die Frage, was ist denn die Motivation? Warum komme ich überhaupt? Warum möchte ich das überhaupt erleben? Warum möchte ich überhaupt meinen Glauben leben? Genau, und da habe ich diese Predigt auch schon in unserer Gemeinde gehalten, jetzt vor kurzem. Und ich habe mit Stefan gesprochen, er meinte auch, ihr seid gerade so ein bisschen am Heiligen Geist dran. Und dann fand ich, das ist sehr passend. Und wollte die jetzt einfach mit rübernehmen. Es fängt an mit einem sehr, sehr Fundament, was eigentlich jeder Christ haben sollte, was aber, glaube ich, auch gut tut, uns immer wieder zu hören, und zwar das Evangelium. Ich glaube, das ist immer wieder gut, wenn wir das hören, wenn wir das in unser Herz aufnehmen. Und es fängt an, dass die erste Motivation, die ich so gedacht habe, ist für uns die Wiedergeburt. Wir sind wiedergeborene Christen, wir sind wiedergeboren, wir sind eine neue Kreatur. Und das sollte für uns eine Riesenmotivation sein, das auch zu leben. Das griechische Wort für die Wiedergeburt ist Palingenesia. Das ist aus zwei Wörtern zusammengesetzt. Palin, wiederum, und Genesis ist werden, entstehen. Also wir sind wieder entstanden, wir sind neu entstanden. Und in Titus 3, Vers 4 bis 7 steht auch wie. Da steht, haben wir das jetzt hier? Genau, super. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heilandgottes erschien, errettete er uns, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesum Christum, unseren Heiland, auf dass wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Es ist ein sehr, ja, Halleluja, genau, es ist echt ein sehr, sehr langer Vers, da steckt so viel drin, finde ich, was man rausnehmen kann, was man echt in sich erstmal wirken lassen sollte, finde ich. Es fängt an, dass wir echt durch das Werk Jesu sind wir gerettet und errettet. Und das ist durch eine geistliche Waschung passiert. Also wir haben geistlich erlebt, dass unsere Sünden weggewaschen wurden und wir sind jetzt ein weißes Blatt Papier. Wir sind unbeschrieben, wir sind frei von Flecken, frei von Sünde, frei von Schuld. Und das sind wir alles durch das Werk Jesus in uns. Und das passiert durch den Heiligen Geist. Der erneuert uns. Der erneuert uns, damit wir gerechtfertigt unser Erbe antreten können. Er rechtfertigt uns und er, diese geistliche Waschung passiert durch den Heiligen Geist. Dadurch, dass der Heilige Geist in mir diese Offenbarung von dem Werk Jesu Christi in mir hervorruft. 1. Korinther 6, Vers 11. Und solches sind euer etliche gewesen. Da spricht er von den Ungerechten. Ungerechte, die das Reich Gottes nicht ererben werden. Solches sind euer etliche gewesen. Also wir waren diese Ungerechten, die das Reich Gottes nicht ererbt haben. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Wir sind wirklich freigewaschen, wir sind geheiligt und wir haben einen Herrschaftswechsel erlebt. In uns hat die Herrschaft Gottes Platz genommen anstelle von Herrschaft der Welt. Wir waren der Welt untertan, wir waren ungerecht und wir haben das Reich Gottes nicht ererbt. Aber durch das Werk Jesu in uns und durch den Heiligen Geist in uns haben wir diesen Herrschaftswechsel erlebt. Und jetzt sind wir gerechtfertigt und sind jetzt im Reich Gottes und ja, sind geheiligt, sind frei, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das finde ich immer das Tolle an diesem Lied, mutig komme ich vor dem Thron. Wir können echt mutig, freimütig kommen in die Gegenwart Gottes, weil wir gerechtfertigt sind. Es ist für mich immer so schockierend, ist ein starkes Wort, aber gewesen, wie das im Alten Testament war, dass nur die Priester durften und nur der Hohepriester durfte ins Allerheiligste und sogar der musste sich ein Seil an Fuß binden, damit, wenn er die Gegenwart Gottes nicht überlebt hat, sie ihn rausziehen können. Also so stark ist diese Gegenwart Gottes. Und wir können aber vollkommen freimütig da reinkommen, ohne Angst, weil wir wissen, wir sind gerechtfertigt. Wir können ohne Seil am Fuß können wir in die Gegenwart kommen. Keiner muss uns wieder rausziehen, sondern wir können darin verweilen, wir können darin bleiben. In 1. Petrus 1, Vers 3 bis 5 steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, welches in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr durch Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart werden. Das ist wieder so ein langer Vers, wo aber ganz viel Wahrheit, ganz viel Kraft drin liegt. Wir sind zu einer lebendigen Hoffnung, sind wir geworden. Es ist für mich gerade jetzt auch wieder ganz aktuell. Wir sind diese Hoffnung in uns und die müssen wir raustragen. Wir sind dazu da, den Leuten in der Flut zum Beispiel diese Hoffnung zu sagen und zu sagen, hey, egal wie eure Umstände aussehen, wir haben Verständnis dafür, aber wir haben diese Hoffnung. Jesus ist unsere Hoffnung und wir sind dazu berufen, die lebendige Hoffnung zu sein. Es ist was Lebendiges, es ist was, was Leben bringt, es ist was, was wirklich Veränderung bringt in unsere Welt und wir sind dazu gerufen, durch diese Wiedergeburt. Und der Vater hat uns neu gezeugt, steht hier auch. Also wir sind wirklich durch den Vater, der seinen Sohn gegeben hat, sind wir neu gezeugt, sind wir eine neue Schöpfung geworden. In Römer 8, Vers 15 bis 16, es sind viele Bibelverse, aber ich find's gut, wenn wir das auf die Bibel gründen. Das ist so immer mein, ich will nichts sagen, was nicht in der Bibel steht. Und deswegen, ich hoffe, das ist für euch jetzt keine Bibelarbeit an sich, aber... Genau, Römer 8, Vers 15 bis 16. Denn ihr habt nicht empfangen einen Geist der Knechtschaft wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind. Also wir sind Kinder Gottes geworden. Wir sind durch die Wiedergeburt, sind wir keine Sklaven mehr, sind wir keine Knechte mehr, sondern wir sind Kinder, Söhne und Töchter des Höchsten geworden. Ich finde, das war auch ein Punkt, den ich gemerkt habe durch diese Entwicklung von Landeskirche hinaus. Es gibt so viele, die sich noch als Knechte sehen. Es gibt so viele, die sich auch geknechtet fühlen von Gott manchmal. Wo ich denke, das ist ein komplett falsches Gottesbild. Von Gott kommt nichts Schlechtes. Gott will nur das Beste für uns. Und da ist es einfach notwendig, dass wir echt ein neues Verständnis von unserer Identität bekommen, dass wir Söhne und Töchter sind und keine Knechte mehr, weil wir dann durch den Heiligen Geist in uns, der ist Zeuge dafür, dass wir Kinder Gottes sind. wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, dann sind wir Kinder Gottes. Und wenn wir Kinder Gottes sind, haben wir den Heiligen Geist in uns. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir als Kirche, als Gemeinde, als Christen ganz neu in dieser Identität wandeln, in diesem Erbe auch wandeln und nicht dieses auch ein bisschen demütig bleiben, natürlich dabei, aber wir dürfen auch stolz sein darauf, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir zu diesem Reich gehören. In 2. Korinther 5, Vers 15 steht: Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, also wir, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Die Wiedergeburt bringt auch einen Lebenswandel mit sich. Wir können, wenn wir wiedergeboren sind, nicht so weiterleben, wie es vorher war. Wir können nicht weiterleben in den Sünden, die wir getan haben, oder in dem, ja, eben auch in dieser Knechtschaft, ne, die wir gedacht haben, in der wir leben, sondern es ist ein Lebenswandel. Wir leben jetzt nicht mehr für uns, sondern wir leben für Gott. Wir leben dafür, dass sein Reich geweitet wird, erweitert wird, gebaut wird. Wir leben dafür, dass Menschen von Gott hören und nicht dafür, was unser Wille ist, sondern das ist echt, wir müssen uns neu dem Willen vom Heiligen Geist beugen. Es geht darum, dass sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden, und nicht unser Wille. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir das nochmal neu verstehen. Durch die Wiedergeburt geht es nicht mehr darum, was mein Wille ist, sondern was, Heiliger Geist, was willst du? Was willst du heute mit mir anfangen? Was willst du heute tun? Was willst du mit dieser Gemeinde tun? Was willst du in Wolfsburg tun? Ich glaube, dass Gott Gemeinden in Städte gesetzt hat, auch ganz bewusst. Also ich glaube, diese Gemeinde ist wirklich für Wolfsburg zuständig und hat einen riesen Segen darin, in Wolfsburg Veränderung zu bringen, wenn wir dieses Erbe antreten für uns. Genau, und deswegen ist es ganz neu wichtig, dass wir uns dem Willen Jesu beugen und schauen, was ist dein Wille für Wolfsburg, was ist dein Wille, was hier passiert. 2. Korinther 5, Vers 17: Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Also wir sind eine neue Schöpfung, die dem Willen Jesu unterstellt ist. Wir sind nicht mehr das Alte, was wir mal getan haben. Das ist der Riesenunterschied im Neuen Bund. Wir können noch sündigen, aber wir sind keine Sünder mehr. Wir sind nicht mehr Sünder, wir sind wir sind nicht mehr das, was wir tun, sondern wir sind das, was wir sind in Jesus. Das fand ich immer ganz, ganz besonders irgendwie. Der Sohn vom Robbie, von unserem Pastor, der hat das öfter mal erzählt, dass er ganz, ganz früher mal, die waren in Bad Gandersheim und haben da gelebt, und irgendwie hat er sich mal eine Süßigkeit geklaut oder so. Und dann ist es rausgekommen und Robbie hat das mitbekommen und er hat aber gesagt: Nein, du bist kein Dieb. Nur weil du jetzt gerade mal einmal was geklaut hast, bist du kein Dieb, sondern du bist mein geliebter Sohn. Und das ist nicht schlimm. Und genauso ist es bei Gott. Wenn wir mal was Schlimmes tun, sagt Gott nicht: Oh, du bist jetzt der Lügner, du bist jetzt der, sondern er sagt: Nein, du bist immer noch mein geliebtes Kind. Es ist die Identität, die wir haben, nicht das, was wir tun. Und das ist auch etwas, das wir neu verstehen müssen, dass wir wirklich ja auch so leben sollten vielleicht. Es ist gar nicht schlimm, wenn das mal nicht funktioniert, aber es ist ein Lebenswandel, der mit sich kommt, dadurch, dass wir eine neue Schöpfung sind. Und wir sind auch diese Söhne und Töchter, wir sind Miterben des Reiches Gottes. Und da finde ich es wichtig, dass wir als Christen auch so leben, dass wir das auch wirklich nach außen tragen, dass wir diese Autorität haben, dass wir im Reich Gottes leben, dass wir Miterben sind, dass wir Söhne und Töchter sind und dass wir da wirklich ja zu befähigt sind, so zu leben. Und ich glaube aber, genau das ist der Punkt, dass wir das nicht ohne den Heiligen Geist können. Wir können nicht so leben aus eigener Kraft, wir können nicht so leben, weil wir das gerne wollen. Wenn wir das ohne den Heiligen Geist versuchen, dann werden wir scheitern. Das ist eine traurige Wahrheit, aber es ist eine Wahrheit. Und deswegen möchte ich ein bisschen jetzt auf den Heiligen Geist eingehen, weil ich auch das finde, es wird viel über den Heiligen Geist gesprochen, aber wer der Heilige Geist wirklich ist und was er so wirkt und so, das ist uns schwer zu fassen. Es ist auch schwer zu fassen, aber ich finde es wichtig, uns auch mit der Person des Heiligen Geistes zu befassen. Auch wegen meinem Hintergrund, glaube ich, so ein bisschen, in der Landeskirche gibt es Vater und Sohn. Da gibt es Heiligen Geist manchmal gar nicht. Und wenn der erwähnt wird, dann kommt oft: Oh, da musst du vorsichtig sein, das kann auch der Geist von unten sein. So Sprüche haben wir manchmal gehört. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir echt uns mit dem Heiligen Geist befassen und wissen, wie er in uns wirkt, wie er generell wirkt, und ja, einfach ein bisschen Verständnis dafür bekommen. Und im Alten Testament gibt es das Wort Ruach für Geist. Das bedeutet Wind. Es ist etwas Bewegtes, etwas, das in Bewegung setzt. Wenn man nach draußen guckt, dann sieht man, der Wind, der weht die Bäume, und wir sehen die Auswirkungen davon, aber wir sehen den Geist nicht. Wir sehen aber das, was er tut. Und das ist, wir können diesen Geist nicht fassen, wir können diesen Wind nicht fassen. Ich glaube, so ist es auch beim Heiligen Geist. Er wirkt. Wir sehen diese Auswirkungen, wir sehen, dass er wirkt. Wir können ihn aber nicht uns untertan machen oder wir können ihn nicht fassen, sondern er wirkt. Und er ist wie der Wind, der manchmal zerstörerisch wirkt, manchmal wild wirkt, manchmal nur ein leiser Hauch ist. Und das ist, glaube ich, das Wesen des Geistes auch ein bisschen. Ein anderes Wort, mit dem man Ruach auch übersetzen kann, ist Atem. Aber nicht so dieses, der Atemvorgang an sich, sondern dieser Atem, der uns Leben gibt. Dieser Atem, der uns die Lebensvitalität gibt, wo wir Kraft bekommen, wo wir eine Lebenskraft bekommen. Und das ist auch passend zum Heiligen Geist. Er ist derjenige, der uns Kraft gibt. Er ist derjenige, der uns Lebenskraft gibt. Ich habe das vorhin schon gesagt und ich habe auch ein Gespräch mit einer Frau aus der Gemeinde mal gehabt, die gesagt hat, all das, was ich erlebt habe, das hätte ich nie ohne den Heiligen Geist überlebt. Da hätte ich irgendwann wahrscheinlich mal Schluss gemacht. Und das ist das, was der Heilige Geist in uns wirkt. Er gibt uns diese Lebenskraft, das durchzustehen, auch wenn Umstände schwierig aussehen, auch wenn mein Haus weggeflutet wurde, was natürlich erstmal richtig hart ist, aber mit dem Heiligen Geist zusammen können wir das überstehen und können wir sehen, dass es geht um Gott, es geht um Jesus und dass er verherrlicht wird. Und da gibt er uns diese Kraft, das durchzustehen. Da gibt er uns diese Kraft mit ihm, diese Hoffnung auch, die wir haben, daran festzuhalten und festzubleiben in ihm. Und wenn wir dann zum Neuen Testament gehen, dann sehen wir vor allem eine besondere Eigenschaft vom Heiligen Geist. Und das ist, dass er die Prophezeiung aus dem Alten Testament über Jesus bestätigt. Also der Heilige Geist ist in vielen Punkten eine Bestätigung von den Prophezeiungen über Jesus. Zum Beispiel bei der Taufe bestätigt der Heilige Geist Jesus als Sohn Gottes. Weil bei der Taufe der Heilige Geist kommt und Gott sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Also es macht nicht Jesus zum Sohn Gottes, das war er vorher schon, aber er bestätigt ihn. Er bestätigt, dass das der Sohn Gottes ist. Und auch beim Beginn von Jesu, von Beginn von seinem Dienst, sehen wir, dass er ihm Kraft gibt, dass er ihn darin auch bestätigt. Und das steht in Lukas 4, Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa zurück und das Gerücht über ihn ging aus durch die ganze Gegend. Da sehen wir, dass der Heilige Geist Jesus auch Kraft gegeben hat. Eben auch wieder dieses Ruach, diese Lebensarten, diese Kraft, die wir haben. Und auch da sehen wir, wenn der Heilige Geist wirkt auf Menschen, dann gibt es ein Gerücht, das umgeht. Dann spricht sich das rum. Wenn diese Gemeinde hier im Heiligen Geist lebt, dann spricht sich das rum in Wolfsburg. Dann werden die Leute das erkennen, dass hier etwas wirkt, dass hier etwas Besonderes ist. Und Gott ist ein Gott, der sendet. Er wird geschickt von Jesus, damit wir sein Werk weiterführen können. Gott hat Jesus auf die Erde gesandt, dann hat Jesus den Heiligen Geist gesandt und jetzt sind wir gesandt. Also Gott ist ein Gott, der sendet, der wirklich sich wünscht, dass wir losgehen. In Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Also wir sind die Zeugen Gottes auf dieser Erde durch den Heiligen Geist. Und wir sollen seine Botschaft in Kraft verkünden. Wir haben durch den Heiligen Geist eine Kraft in uns, durch die wir die Botschaft Jesu lebendig machen können, durch die wir das wirklich erfahrbar machen können. Natürlich macht der Heilige Geist das in uns, aber wir sollen das mit dem Heiligen Geist zusammentun. Wir sollen mit dem Heiligen Geist rausgehen und verkünden. Wir sollen mit ihm zusammen unser Leben führen und sind dazu berufen, das auch wahrzunehmen, dass der Heilige Geist uns befähigt zu einem Leben, das dem Willen Gottes untergeordnet ist. In Apostelgeschichte 10, Vers 19 bis 20 steht, während aber Petrus über das Gesicht nachsann, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich, stehe aber auf, geh hinab und ziehe mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Darin sehen wir, der Heilige Geist spricht zu uns, und wenn er zu uns spricht, dann erwartet er auch Gehorsam. Dann erwartet er auch, dass wir das tun. Und auch ohne Zweifel, wie er das zu Petrus gesagt hat. Da ist einfach die Grundlage ist dafür, dass wir vertrauen, dass wir wissen, wenn der Heilige Geist was sagt, dann ist das was Gutes, dann ist das das Beste für uns. Und das sehen wir an dieser Stelle. Wenn er spricht, der Heilige Geist, dann erwartet er, dass wir gehorchen, dass wir das auch tun. Das war bei uns jetzt auch ganz wichtig in der Gemeinde. Wir sind beim apostolischen Dienst gewesen und haben das als Gesandtsein genommen. Das ist, der Apostel ist auch der Gesandte. Und wir haben gesagt, wir sind alle gesandt. Und dazu gehören zwei Dinge, hören und handeln. Wenn wir nur beim Hören bleiben, dann wird sich nicht viel verändern. Sondern es ist dieses, ich höre und ich handle. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Beliam kennt im Alten Testament. Es war ein Prophet, wo Gott gesagt hat, geh nicht dorthin. Und dann hat er gesagt, ach Gott, ich möchte aber. Und dann hat Gott gesagt, okay, dann geh hin, aber er wusste, dass es falsch war. Also Gott hat gesagt, es ist falsch. Aber okay. Und dann ist er losgegangen und Gott hat währenddessen immer wieder Zeichen gemacht, dass er nicht weitergehen soll, bis der Esel zu ihm gesprochen hat. Und das finde ich so krass, dass wir dass sogar der Prophet Gottes Stimme hört und sagt, ich möchte aber anders handeln, ich möchte aber das tun. Und dann muss der Esel sprechen, der weiß besser, was Gott will, als der Prophet in dem Moment. Und ich finde, manchmal sind wir auch so, also ich kenne das von mir sehr gut, ich habe Momente, wo Gott sagt, mach das, und ich sage, boah, nee, ist unangenehm, möchte ich nicht. Und dann gibt's so einen kleinen Diskussion mit Gott und am Ende sage ich dann, okay, ich mach's doch und es ist immer das Beste. Aber manchmal merke ich bei mir persönlich auf jeden Fall so einen Geist von Beliam, wo ich manchmal einen Esel brauche, der mir was sagt, der mir sagt, das ist das, was Gott will, und dann brauche ich das. Also das ist, genau, wo war ich denn jetzt? Genau, dass er Gehorsam erwartet, wenn er spricht. Genau, das ist der Heilige Geist, er spricht und erwartet dann Gehorsam. Apostelgeschichte 8, Vers 29, der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Also der Heilige Geist leitet uns auch, er sagt, was der nächste Schritt ist, was wir als nächstes tun sollen. Und auch da, wenn wir hinhören, dann sollen wir das auch tun, also er leitet uns darin wirklich. Galater 4, Vers 6, weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater. Auch hier, das habe ich schon mal gesagt, der Heilige Geist bezeugt unsere Kindschaft, bezeugt unsere Sohnschaft in uns und führt uns auch in diese Identität hinein. Apostelgeschichte 13, Vers 2. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werke aus, zu welchem ich sie berufen habe. Und da sind wir beim nächsten Punkt, der Heilige Geist beruft uns. Er beruft uns, dass wir sein Reich bauen können. Er beruft uns, dass wir die gute Botschaft bezeugen sollen durch den Heiligen Geist in uns. Und jetzt möchte ich ein bisschen auf das Thema Berufung eingehen, weil ich glaube, dass jeder von uns eine individuelle Berufung auf seinem Leben hat. Wir als Gemeinde haben eine gemeinsame Berufung, aber jeder für sich hat auch eine Berufung auf seinem Leben. Und dazu sind wir aufgefordert, das auch zu leben, das zu entdecken mit dem Heiligen Geist zusammen. Steht in Römer 8, Vers 19, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Wir sind dazu aufgefordert, uns der Welt zu offenbaren. Wir sind dazu aufgefordert, zu sagen, hier, ich habe diese Hoffnung, ich weiß, was die Lösung ist. Ich weiß, was dir gerade hilft in deiner Situation. Und die Schöpfung, die wartet darauf, dass wir uns offenbaren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal denke ich, Menschen sind so genervt, wenn ich ihnen von Jesus erzähle, oder Menschen wollen das gar nicht hören. Das ist, glaube ich, eine Lüge, die wir manchmal denken, die gar nicht stimmt. Wenn wir von unserem Glauben erzählen, sind die Menschen meistens offen. Und manchmal auch nicht, das gibt es, aber das ist dann nicht mehr mein Werk, das muss dann Jesus weitermachen. Aber trotzdem ist es meine Aufgabe, überhaupt zu reden, überhaupt das Wort zu verkünden und das zu erzählen und mich zu offenbaren als Sohn Gottes, weil die Schöpfung wartet darauf. Sie wartet darauf, dass sie diese Hoffnung bekommt, und sie seufzt und sehnt sich danach, endlich Jesus kennenzulernen. Und wer sind wir, es ihnen zu verwehren? Wer sind wir, dass wir sagen, nö, ich erzähle davon nicht? 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Gesandte für Christum, als ob Gott durch uns ermahnte. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Gesandte Gottes auf dieser Erde. Wir sind gesandt dazu, dass wir wirklich sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind dazu berufen, wir sind gesandt. Auch hier wieder, Gott ist ein Gott, der sendet. Er lässt uns nicht einfach ohne Sinn hier vor uns hin vegetieren und darauf warten, dass er wiederkommt, sondern wir haben diese Zeit, wir sind in dieser eschatologischen Spannung. Wir haben jetzt schon das Reich Gottes, aber es wird wiederkommen. Es wird in Herrlichkeit kommen und sichtbar werden. Aber bis dahin sollen wir trotzdem schon in diesem Reich leben und es verkünden und verbreiten und nicht nur darauf warten, dass er wiederkommt, sondern wir sollen diese Zeit vorbereiten. Wir sollen es wirklich unsere Lampen mit Öl füllen, wenn er kommt. Und dann ist für mich so die Frage, aber wie kommen wir denn in diese Berufung hinein? Also wir sind berufen, das haben wir jetzt geklärt, aber wie kommen wir denn da rein? Und da steht für mich in Epheser 5, Vers 18, und berauschet euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geiste erfüllt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir uns erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist, damit wir in diese Berufung hineinkommen. Wir sind alle schon erfüllt, also diese Erfüllung hat stattgefunden. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, sich jeden Tag neu darauf zu fokussieren, sich jeden Tag neu darauf sein Herz zu öffnen und zu sagen, Heiliger Geist, du darfst zu mir sprechen heute, du darfst mir sagen, was darf ich heute tun, was willst du, dass ich heute tue, und da einfach mit ihm zusammen sein Leben zu führen. Ich weiß nicht, ob es gibt ein Buch von Benny Hinn, Good Morning, Holy Spirit. Ich glaube, das ist einfach so ein Weg, wie wir mit dem Heiligen Geist leben können. Morgens aufzuwachen und sagen, Heiliger Geist, was ist heute dran? Was darf ich für dich tun heute? Wie willst du heute durch mich wirken? Und ich glaube, das ist eben diese Erfüllung, was ich meine. Wir sind schon erfüllt, verstehe mich nicht falsch, aber sich jeden Tag neu füllen zu lassen mit dem Heiligen Geist, der in uns wirkt. Lukas 11, Vers 13 geht's dann weiter. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisset, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Und das ist für mich so ein Punkt, da sehen wir drin, wir sollen nach dieser Erfüllung uns sehnen, uns ausstrecken, wir sollen danach suchen, wir sollen darum bitten, weil es gibt immer mehr, als das wir gerade haben. Wenn wir uns in der Gemeinde so ein Banner, es gibt mehr. Und daran wollen wir uns immer wieder erinnern. Egal, ob man gerade frisch bekehrt ist oder ob man schon 30 Jahre im Glauben ist, es gibt mehr als das, was wir gerade haben. Jesus hat immer mehr als das, was wir uns vorstellen können. Und ich glaube, dieses Sehnen, dieses Verlangen danach und dieses Suchen, das ist extrem wichtig, dass wir uns wirklich aktiv hinsetzen und bitten, Gott, ich will mehr, Heiliger Geist, ich will mehr. Gib mir wirklich mehr von diesen Gaben, die du für mich bereitgelegt hast. Und das ist für mich der nächste Punkt auch, wir haben Gaben in unserem Leben. Wir haben Gaben durch den Heiligen Geist in uns und die sollen wir auch ausprobieren und sie entdecken. 2. Timotheus 1, Vers 6. Um welcher Ursache willen ich dich erinnere, die Gnadengaben Gottes anzufachen, die in dir ist, durch das Auflegen meiner Hände. Durch den Heiligen Geist haben wir Gnadengaben in uns. Und das auch ganz individuell. Also das ist für uns ganz wichtig in diesem fünffältigen Dienst, den wir haben. Nicht jeder ist besonders begabt in Prophetie. Nicht jeder fühlt sich wohl dabei, auf die Straße zu gehen und zu evangelisieren. Aber ich glaube, jeder hat diese Gnadengaben in sich und sollte sie entdecken und sollte sie mal ausprobieren. Und ich glaube, Gott hat dann aber ganz individuell Leute berufen zu apostolischem Dienst oder zu evangelistischem Dienst. Und diese Gnadengaben sollen wir anfachen. Wir sollen wirklich durch den Heiligen Geist in uns das erwecken, und das probieren und trainieren und das weiterzumachen. Von meinem Musikstudium weiß ich, wenn ich die Posaune eine Woche lang in der Ecke gelegen habe, dann war die Woche danach, wo ich wieder gespielt habe, ganz schlimm für mich. Das geht ganz schnell bei Musik, dass man sowas verlernt. Und dann hat es wieder Zeit gebraucht, um wieder dahin zu kommen, wo ich eigentlich war. Und ich glaube, so ähnlich ist das mit den Gaben. Also wenn wir sie nicht trainieren, dann werden die auch schwieriger für uns anzuwenden. Und deswegen ist es, glaube ich, das ist was wir trainieren müssen, was wir entdecken müssen, wo der Heilige Geist uns einführen muss und wo wir einfach erleben und entdecken sollen mit ihm zusammen, was sind Gnadengaben in uns, weil Gott hat in jeden von euch ganz besondere Schätze gelegt, ganz besondere Schätze, die wir entdecken sollen, die jeder für sich entdecken sollte mit dem Heiligen Geist zusammen, weil diese Gnadengaben einfach von Gott gegeben sind. In 1. Timotheus 4, Vers 14 bis 15, vernachlässige nicht die Gnadengaben in dir, welche dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Händeauflegen der Ältestenschaft. Also uns sind diese Gnadengaben gegeben worden. Wir sollen sie nicht verkümmern lassen, wir sollen sie anwenden. Und dann geht's aber auch weiter in Vers 16, da steht dann, wenn du dieses tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, welche dich hören. Das fand ich ganz besonders. Diese Gnadengaben sind nicht für mich unbedingt, sondern sie sind dafür da, dass andere Menschen dadurch ermutigt werden, bestärkt werden und dass andere Menschen errettet werden. Und ich glaube, es sind diese zwei Sachen. Wenn ich das anwende, dann werde ich selber errettet, aber vielmehr wird mein Nächster errettet. Und vielmehr, wenn ich diese Gnadengaben nicht anwende, wenn ich eine Prophetie nicht über jemanden ausspreche, vielleicht wird er gar nicht da reinwachsen, vielleicht wird er gar nicht verstehen, was Gott in sein Leben gelegt hat. Ich glaube, deswegen ist es wichtig, sowas einfach auszusprechen oder einfach rauszugehen und zu erzählen oder einfach sich mal hinzustellen und zu lehren über den Glauben, den wir haben, dass Menschen davon hören und lernen und Offenbarung bekommen von Jesus. Und ich finde, das alles zusammen sollte unsere Motivation sein zum Glauben. Das alles sollte unsere Motivation sein, im Geist zu wandeln, mit Gott zusammen zu leben, dass wir wiedergeboren sind, dass wir wirklich dieses Werk Jesu in uns haben und das wirklich verkünden sollten. Und dass der Heilige Geist in uns lebt mit Gnadengaben, mit Kraft, mit Bezeugung von dem Werk Jesu in uns. Und dann weiter auch, dass wir einfach berufen sind dazu, dass wir einfach dazu geschaffen sind, das zu tun. Ich habe einmal in meiner Dusche habe ich so ein, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, so ein, mit so Saugnäpfen ist das befestigt, wo man sein Shampoo und sowas draufstellen kann. Und ich habe das bei Teddy gekauft für 1 Euro oder so, es war natürlich super billig, aber dann, als ich einmal geduscht habe, war das runtergefallen ist, weil die Wand nass geworden ist und es sich nicht mehr gehalten hat. Und gedacht, was ist das für eine schlechte Shampoo-Haltung, wenn es nass wird, dass sie runterfällt? Also dass das, wozu es geschaffen ist, das hat es überhaupt nicht gemacht. Es war überhaupt nicht dazu konstruiert, das wirklich zu machen, wozu es da ist. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich will das tun, wozu ich geschaffen bin. Ich will das tun, was Gott in mein Leben gelegt hat. Ich will das tun, was Gott mir gegeben hat. Und ich glaube, das sollte echt eine riesen Motivation dafür sein. Genau. Und da einfach ich möchte euch ermutigen dazu, das wirklich zu entdecken auch mit dem Heiligen Geist zusammen. Es gibt natürlich viel mehr Gaben als den fünffältigen Dienst. Es gibt ganz, ganz viele Gaben in der Bibel, die wir entdecken können. Aber da einfach offen zu sein und sich wirklich danach zu sehen, mit dem Heiligen Geist zu leben, mit dem Heiligen Geist zu entdecken, was er in uns gelegt hat und da immer mehr reinzuwachsen, dass die Schöpfung wirklich die Offenbarung der Söhne und Töchter Gottes erleben kann und sehen wird und dadurch errettet wird. Ja, und Vater, ich danke dir, dass wir wiedergeboren sind. Ich danke dir, dass der Heilige Geist in uns Zeuge ist, dass wir wirklich bezeugen können, dass wir Söhne und Töchter sind, dass wir Kinder sind. Ich danke dir, dass wir in dieser Hoffnung wirklich leben dürfen mit dir, Heiliger Geist, zusammen. Und ich bete, dass du wirklich wirkst, Heiliger Geist, dass du in uns diese Früchte hervorhebst, dass du in uns das wirklich wachsen lässt, was du in uns gelegt hast und dass wir einfach darin reinkommen dürfen, wer wir sind in dir, dass wir wirklich in diese Identität immer mehr reinwachsen dürfen und erleben dürfen, dass du gut bist, dass du uns liebst und als Vater uns das gibst, was wir brauchen und wir einfach dazu befähigt sind. Amen. Jetzt möchte ich noch ein Lied singen, wo ich glaube, dass das wirklich die Grundlage dafür ist, dass wir wiedergeboren sind und es ist der Glaube an das Werk Jesu Christi, es ist der Glaube daran, dass Jesus das getan hat. Deswegen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das glaube ich, ist ein gesungenes Glaubensbekenntnis. Und das finde ich schön, wenn wir das wirklich zusammen aus Herzen singen, dass wir daran glauben, was Jesus getan hat für uns.
Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt, Jesus mein Retter. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesu. Mein Richter und mein Anwalt, gekreuzigt unter Leid, Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaube an dich, dass du auferstanden bist. Ja, ich glaube an Christus, unseren Herrn. Ja, ich glaub, dass wir ewig leben, dass die Jungfrau den Sohn gebar, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaub an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaub, dass wir ewig leben, dass die Jungfrau den Sohn gebar, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaub an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ich glaube an deinen Namen, Jesus.